IoT haben wir auch im Einsatz, dass wir einfacher auf Daten aus unterschiedlichen Systemen zugreifen können.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mikkeleit und spreche heute mit der Firma Siemens und Audi, dem weltbekannten Automobilhersteller des Volkswagen-Konzerns. Schöne Grüße an der Stelle an den Innovationsstandort Neckarsulm im Landkreis Heilbronn. Wir sprechen über die Energieversorgung und die Gebäudetechnik heute und wie IoT hier die Zukunft der Anlagenverfügbarkeit verändert. Viel Spaß! Hallo Marc, hallo Sebastian, herzlich willkommen zum IIoT Use Case Podcast und ein herzliches Hallo auch an dich, Rainer, hier heute vertreten von Audi mit dabei. Bevor ich aber gleich inhaltlich zu euren täglichen Aufgaben und Herausforderungen am Standort komme, würde ich doch mit der Siemens-Runde starten. Marc, ich richte mal das Wort an dich zur kurzen Vorstellung von dir und deinem Fachbereich.
Ja, Madeleine, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich auch, hier sein zu dürfen. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Marc Richter. Ich bin bei der Siemens Smart Infrastructure, der nennt sich Head of Digital Service Sales und komme ursprünglich aus der klassischen Industrieautomatisierung. Also mal, ne, Schlagworte kennen, glaube ich, die meisten draußen. WinCC, Simatic-Steuerungen. Das ist das genau, wo ich auch mal angefangen habe. Habe dann meinen Weg 2009 in die Gebäudetechnik gefunden, dort der Security-Technik im Vertrieb gewesen. Das ist also Zutrittskontrollanlagen, Videoüberwachung und Einbruchmeldetechniken, Gebäudemanagementsysteme, das war so die Basis. Und dann über den Weg der Gebäudeautomation, also HLK und Heizungslüfter Klimatechnik und die MSR, Messsteuer- und Regelungstechnik, dann letztlich in diese Position vor 2 Jahren gekommen. Und ist natürlich sehr, sehr spannend, weil das Thema Digitalisierung auch in der Gebäudetechnik keinen Halt macht. Und ich sage immer so schön, mit Datenanalyse und Cloud Computing natürlich ganz neue Möglichkeiten dort auf uns warten, wie wir letztlich den Anforderungen, die auf ein Gebäude eintreffen, begegnen können. Zur Siemens Smart Infrastructure, vielleicht mal so herum angefangen, die Welt des Smart Grids, also der intelligenten Stromnetze, als auch die Gebäude, an der Stelle, wo das aufeinander trifft, da redet man von sogenannten Grid Edge, also die Verbindung von dem Gebäude zum intelligenten Stromnetz. Und jetzt habe ich eben auf der einen Seite das Smart Building und auf der anderen Seite das Smart Grid. Und wir wissen, dass durch den immer höheren Einsatz von erneuerbaren Energien doch eine enorme Veränderung für unsere Stromnetze ansteht und zum anderen auch die Gebäude dort natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen, denn man sagt so schön, das Gebäude wird von einem reinen Konsumenten, bis jetzt also nur ein Strombezug, zu einem sogenannten Prosumer, also man bezieht Strom in gewissen Zeitpunkten, man produziert aber auch Strom durch Blockheizkraftwerke, durch eben PV-Anlagen, und vielen anderen Möglichkeiten, Speichersysteme sprechen, gehören auch da dazu. Und eben dadurch verändert sich sehr viel, aber in dem Bereich Smart Building auch, dort halten natürlich auch Dinge Einzug wie Indoor-Navigation. Es gibt ganz neue Applikationen, womit der Nutzer des Gebäudes, also beispielsweise der Mieter, mit dem Gebäude ganz neu interagiert. Also man möchte vielleicht wissen, was gibt's heute zu essen? Ich möchte einen Arbeitsplatz buchen. Ich musste mich im Gebäude bewegen und dort im Gebäude auch navigieren zu können, um zum Beispiel zu wissen, ich möchte von einem Raum A nach zu einem Raum B kommen. Ich weiß aber, kenne mich in dem Gebäude nicht gut aus und dann kann ich das über klassische Navigation dann machen, solche Dinge. Aber es gibt auch Dinge wie Datenanalyse, weil die Energieeffizienz immer wichtigere Rolle spielt, das Gebäude damit immer intelligenter wird. Auch das Thema, ich sag mal, demografischer Wandel spielt da natürlich sehr stark rein. Und damit das Thema Employer Branding hat einen ganz wichtigen Einfluss. Das Gebäude ist also mehr als einfach nur noch der Platz, an dem man arbeitet. Und zur anderen Seite, der Betrieb des Gebäudes wird immer komplexer. Gleichzeitig steht aber immer weniger Fachpersonal und immer weniger Fach-Know-how zur Verfügung, sodass man sich dort natürlich an digitalen Assistenten sehr gerne bedient. Und genau um dieses ganze Konstrukt, da kümmert sich die Smart Infrastructure, also das Thema Smart Grid, Grid Edge und Smart Buildings. Das sind so die 3 wesentlichen Stichpunkte, wo man die Smart Infrastructure einordnen kann.
Perfekt. Da würde ich auch direkt gleich dann nochmal einhaken, gerade was die Themen angeht, die ihr auch inhaltlich gerade schon angesprochen hattest. Vielleicht, um vorab nochmal kurz die Vorstellung komplett zu machen, Sebastian, ich würde einfach mal an dich übergeben. Magst du dich auch kurz vorstellen, kurz zu deiner Person und in welchem Bereich du bei der Siemens Smart Infrastructure tätig bist?
Ja, sehr gerne. Da ergänze ich dann einmal und stelle mich einmal vor. Mein Name ist Sebastian Witt. Ich bin seit 7 bis 8 Jahren jetzt bei Siemens. Habe damals mit dem dualen Studium im Bereich Energie und Versorgungstechnik angefangen, also klassisch Maschinenbau, und dann auch daraufhin den Master im Bereich der Energietechnik gemacht und habe lange Zeit im Bereich der Energietechnik als Energieingenieur, Energietechniker eine Vielzahl an Kunden aus dem Gewerbesegment, aber auch aus dem öffentlichen oder halt aus dem industriellen Umfeld betreut und halt Konzepte erarbeitet, aufgestellt, wie wir nachhaltig Energie einsparen können, die Energieeffizienz erhöhen können, die Produktionssicherheit steigern können, immer im Bereich der Smart Infrastructure, also die gesamte Energieversorgung, das ganze Thema der Anlagenautomatisierung optimieren können, und bin dann vor knapp 2 Jahren gewechselt in meine neue Rolle als Digital Service Spezialist. Bedeutet, ich mache die technische Klärung mit den Kunden, mit den Kollegen, wie wir die Daten in unsere Cloud-Plattform integrieren können, wie wir die Konnektivität schaffen können und wie wir mit diesen Daten, wie wir sie visualisieren und entsprechende Mehrwerte schaffen, immer unter den gewissen Aspekten Energieeffizienz, Anlagenperformance, also das, was man früher sozusagen live beim Kunden gemacht hat, jetzt aus der Cloud-Plattform heraus.
Vielen Dank. Ja, Rainer, dann bleibst eigentlich nur noch du in der Runde. Dann würde ich dich bitten, auch dich kurz mal vorzustellen, was dein Aufgabengebiet genau umfasst und vielleicht schon mal kurz zum Standort, wo wir uns genau bei euch verorten müssen.
Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Rainer Walter. Ich bin hier bei Audi in Neckarsulm beschäftigt und hier zuständig für den Bereich Planung, Betrieb der Energieversorgung, Gebäudetechnik, Infrastruktur. Sowohl für den Standort als auch für die externen Liegenschaften. Mein beruflicher Werdegang begann klassisch mit einer Ausbildung zum Energieanlagelektroniker. Das heißt, ich habe praktisch von der Pike auf mit der Elektronik begonnen, habe dann ein Studium der Feinwerktechnik angeschlossen, vergleichbar heute mit Mechatronik, mit Schwerpunkt Mess- und Regelungstechnik, also auch wieder in Richtung Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, und habe dann auch nach dem Studium begonnen im Bereich Automatisierungstechnik mit Planung, Konstruktion, Programmierung, Inbetriebnahme von Anlage. Demfolge dann Bereich Instandhaltung von Produktionsanlage, auch wieder mit Schwerpunkt Automatisierung der Anlage. Mhm. Und jetzt heute hier bei Audi am Standort Neckarsulm für den Bereich Werksinfrastruktur, Energieversorgung. Ein Bereich mit circa 90 Mitarbeitern, mit dem wir hier das gesamte Werk sicher versorgen und mit Energie und Medien sicher
sehr schön. Sehr spannender Bereich auch. Ich würde auch gleich auf den Bereich der Versorgung auch nochmal im Detail nachfragen. Marc, vielleicht kurz eine Frage an dich zu Beginn. Ich würde die Hörer gerne mal so ein bisschen zum Thema Gebäude verorten. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, welche Aufgaben aus deiner Sicht ein Gebäude heute hat? Einfach um mal so einen Eindruck zu bekommen, auch von euren Kunden, was die Aufgaben da so klassischerweise sind.
Klassisch. Also wenn man über Gebäudetechnik so das hört, dann guckt man natürlich erstmal meistens in ein klassisches Bürogebäude wahrscheinlich, ne, und sagt, hey, das Gebäude wandelt sich, ne, das kriegt immer mehr, ja, ich sag mal, immer mehr Technik, damit sich die Menschen darin sicher und wohlfühlen. Ne, dazu gehört Brandschutz, Sicherheit, Zutritt, es darf nicht zu warm, nicht zu kalt sein, nicht zu laut, gesunde Raumluft, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt muss passen. Das Ganze kann ich natürlich in vielfältige Objekte anwenden. Das sind Hotels, das sind Krankenhäuser, das sind öffentliche Gebäude, Museen, alles Mögliche. Aber eben spielt die Gebäudetechnik auch einen ganz wichtigen Punkt in Produktionsumfelden. Also ich sage dann sehr gerne zu produktionsrelevante Gebäudetechnik. Also sprich, diese Raumluftqualität ist zum Beispiel im produzierenden Umfeld von Pharma- und Lebensmittelindustrie sehr, sehr wichtig. Bei Pharma kann man sich das vorstellen, da dürfen keine hohen Schwankungen drin sein, was Temperaturen, Feuchtigkeiten betrifft. Reinraum, ne, ist dort das Stichwort. Das Gleiche habe ich aber auch im Umfeld von der Lebensmittelindustrie, wenn ich mir das vorstelle, so eine Fleischerei, ja, die immer gekühlt sein muss, da habe ich auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Oder wenn ich mir in Lackieranlagen schaue, auch dort dürfen Luftströme nicht zu stark sein, aber es muss ja trotzdem getrocknet werden. Also diese Gebäudetechnik, die hat eine Vielzahl an Aufgaben und eben in dem Produktionsumfeld wird sie auch immer wichtiger, weil auch die Anforderung an diese Technik weiter steigt.
Ja, Anforderung ist ja auch genau das Stichwort. Da würde ich auch gleich in die Praxis springen und die Frage auch nochmal an Audi richten. Vielleicht zu Beginn, was sind denn so die Top 3 Herausforderungen, denen ihr dort begegnet, beziehungsweise die euch tagtäglich umtreiben in dem Bereich?
Naja, letztlich, ich würde fast sagen, es treibt uns immer dieselben Themen um. Das ist einmal natürlich das Thema Kosteneffizienz, wie immer, ne? Also die Betriebskosten, sei es für Wartung oder sowas, sollen runtergezogen werden oder verringert werden. Sei es gleichzeitig aber natürlich die Anlagenverfügbarkeit. Also man möchte weniger Störungen, Ausfälle haben. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Treiber. Und dann haben wir aber auch einen Punkt, ich glaube, den dürfen wir in Deutschland nicht außer Acht lassen. Das ist auch ein bisschen der Schwund des Know-hows. Die Anlagen werden immer komplexer, die greifen immer mehr ineinander. Also die werden mit vielen anderen, wir sagen Gewerken oder Systemen vernetzt. Und an dem Punkt wird es spannend, weil es wird sehr viel Übergreifendes Wissen verlangt. Und jetzt haben wir natürlich in Deutschland auch noch einen demografischen Wandel, ja. Und wenn ich mir das angucke in die technische Betreibergruppen, unserer Kunden anschaue, dann muss ich sagen, naja, was ist eigentlich, wenn dort jetzt die Babyboomer-Jahrgänge dann irgendwann in Ruhestand gehen? Schaffen die eigentlich dieses Wissen aufrechtzuerhalten? Schaffen sie eigentlich diese ganze Zeit noch? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Treiber für das Thema Digitalisierung, der auch dort Einzug hält. Und wie gesagt, klar, auch weil wir darüber auch gleich sprechen wollen, das Thema Digitalisierung im Bereich der Anlagenverfügbarkeit, da bietet uns ganz neue Möglichkeiten, aber eben auch um das Thema Kosteneffizienz in einer vielfältigen Art und Weise sicherzustellen. Und jetzt kommt etwas zu, das hatte der Sebastian gerade schon mal angedeutet, das Thema Energieeffizienz. Ich sag mal so, das Thema Carbon Neutral, also Klimaneutralität, CO2-Neutralität, das kommt natürlich jetzt auch enorm auf und da verlangt man auch, dass die Gebäude ihren Beitrag zu leisten, weil sie ebenfalls auch sehr viel Energie natürlich verbrauchen.
Ja, vollkommen. Ja, ich habe jetzt gedanklich so ein bisschen mitgezählt. Also aus deiner Sicht ist es sozusagen die Kosteneffizienz, Betriebs- und Energieeffizienz generell. Aber da spielt natürlich auch die Nachhaltigkeit eine Rolle. Dann die Anlagenverfügbarkeit und der Schwund irgendwo von Know-how durch diese komplexe Vernetzung. Da würde ich auch später nochmal so ein bisschen im Detail drauf eingehen. Jetzt würde ich gerne mal in die Praxis springen. Schau jetzt mal in deine Richtung, Rainer. Du hattest ja jetzt gesagt, du bist bei euch am Standort für die Gebäudetechnik und Infrastruktur zuständig. Kannst du mal so ein bisschen über euren Standort in Neckarsulm berichten, welche Gebäude ihr vor Ort habt und auch welche Anforderungen damit einhergehen in der Praxis?
Hier im Standort in Neckarsulm haben wir ein breites Spektrum an Gebäude. Wir haben sowohl unsere Produktionsgebäude, die Fachbereiche Lackiererei, Karosseriebau, Montage beinhalten, aber auch Verwaltungsgebäude, Werkstatt und Bürogebäude und natürlich auch unsere Gebäude der technischen Entwicklung. In Summe haben wir hier eine Fläche von 1,25 Millionen Quadratmeter, auf denen unsere 70 Gebäude stehen und die wir alle mit entsprechend Energie versorgen, natürlich immer entsprechende Anforderungen von den jeweiligen Anlagen bzw. Techniker, die in den einzelne Gebäude verortet sind. Und was unsere Situation hier auch noch etwas spannender macht, wir sind hier am Standort Neckarsulm begrenzt in unserer Ausdehnung durch den Neckar auf der einen Seite und die Stadt Neckarsulm auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass unsere Gebäude in den letzten Jahren deutlich an Höhe zugenommen haben und wir haben inzwischen Gebäude, die bis zu 50 Meter hoch sind und dadurch natürlich auch die Anforderungen an die Energieversorgung oder an die gesetzliche bautechnische Anforderungen ständig steigen.
Jetzt hattest du ja schon von den einzelnen Anforderungen gesprochen. Was sind denn hier jetzt eigentlich so klassische Aufgaben in eurem Team? Also was muss hier tagtäglich irgendwo im laufenden Betrieb beispielsweise sichergestellt werden?
Die klassische Aufgabe oder die ursprüngliche Aufgabe für uns ist natürlich die Sicherstellung der Versorgung des Standorts mit Energie und Medien in der richtigen Qualität und Menge, also sprich Strom, Wasser, Lüftung, Kälte, Gase und die ganze Zurverfügungstellung natürlich auch unter der geltenden Gesetze und Richtlinien. Das Überwachen der Anlage, dass natürlich die Versorgungssicherheit gegeben ist und natürlich auch das Erkennen von Potenziale, wo können wir was verbessern. Und alle diese Punkte unter dem Gesichtspunkt eines effizienten Einsatzes, sowohl was der Energiebedarf als auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage betrifft.
Klingt auf jeden Fall komplex und nach einer spannenden Aufgabe. Was sind denn hier so typische Herausforderungen, denen ihr begegnet?
Die Herausforderung ist, die Medien in der richtigen Qualität zur Verfügung zu stellen. Was heißt Qualität? Qualität heißt zum Beispiel, in einem Prüfstand oder in einem Messraum die richtige Lufttemperatur konstant zu halten und natürlich auch die richtige Feuchte in dem Raum zur Verfügung zu stellen, sodass die Messprotokolle bzw. auch die Prüfstandsverläufe in den richtigen Rahmenbedingungen ablaufen.
Um mal so ein virtuelles Bild zu bekommen, was für Anlagen gibt es denn vor Ort? Sind das so klassisch, ich sag mal, also du hattest jetzt verschiedene Gewerke angesprochen, aber sind das klassischerweise Lüftungsanlagen oder wie muss man sich so die Infrastruktur vor Ort vorstellen?
Also wir haben hier ein breites Spektrum an Lüftungsanlagen. Also wir haben hier 100.000 Kubikmeter Lüftungsanlage, um die große Produktionsgebäude zu belüften. Wir haben aber auch kleine Lüftungsanlage für Bürobereiche oder auch Deckenklimageräte, die wir hier betreuen und die wir hier entsprechend auch auf unserer Gebäudeleittechnik aufgeschaltet haben.
Ja, okay. Welche Rolle, also nur kurze Zwischenfrage, welche Rolle hat die Energieeffizienz hier für euch?
Also die Energieeffizienz ist bei uns hier schon seit 1995, weil wir da begonnen haben mit Einführung von einem Energiemanagementsystem von absoluter Bedeutung. Und wir haben auch eine Zielvorgabe, unseren Energieverbrauch jährlich um 3% zu reduzieren, also nicht absolut den Energieverbrauch, sondern Maßnahmen zu definieren, die 3% des jährlichen Energieverbrauchs darstellen, wie man Energieverbrauch reduzieren und dadurch Energieeffizienz steigern.
Und in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch so das Thema Nachhaltigkeit, was ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielt für so einen großen Standort, oder?
Ja, also auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Da haben wir ja das Ziel, dass wir bis 2025 alle unsere Standorte, also auch den Standort Neckarsulm, bilanziell CO2-neutral betreiben. Und dazu haben wir auch ein Programm, das nennt sich Mission Zero, in dem die Themen zu Dekarbonisierung, Wasserverbrauch, Emissionen, Biodiversität gebündelt werden und entsprechende Projekte aufgesetzt werden, Maßnahmen definiert werden, die zur Zielerreichung beitragen.
Okay. Jetzt hattest du eben schon das Gebäudeleitsystem oder beziehungsweise die Gebäudeleittechnik angesprochen. Was könnt ihr denn hiermit schon heute überwachen? Da denke ich jetzt so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hattest, auch mit den, ja, vielleicht auch ein Stück weit Energieversorgung, aber auch eben Qualität sicherstellen und so weiter. Sind das so Daten, die ihr im Gebäudeleitsystem überwacht oder was könnt ihr hiermit heute schon überwachen?
Also wir haben heute ein Gebäudeleitsystem, in dem wir circa 70.000 Datenpunkte verwalten und Größenordnung über 1.000 Anlagen aufgeschaltet haben, wo wir zum einen die Anlage steuern. Das heißt, steuern heißt, wir fahren die Anlage produktionsabhängig. Also so wie die Produktionsfahrweise ist, so wird unsere Anlage entsprechend ein- bzw. ausgeschaltet. Das erfolgt über die Gebäudeleittechnik. Und ergänzend dazu gibt es ein Energiebedarfsmeldesystem, wo der Nutzer im Werk seine Bedarfe, die außerhalb dem normalen Produktionsprogramm liegen, bei uns meldet. Und entsprechend der Energiebedarfsmeldung wird dann bei uns die Anlage über die Gebäudeleittechnik, über die Steuerungstechnik gefahren.
So eine Anlage wäre dann beispielsweise so eine Lüftungsanlage, aber auch wahrscheinlich viele weitere. Du hattest jetzt gesagt, das sind über 1.000. Das ist zum Beispiel so eine Lüftungsanlage, die dort irgendwo im Gebäudeleitsystem hängt, ja?
Ja, ja, genau. Es sind viele Lüftungsanlagen, weil eben die Lüftungsanlage natürlich aufgrund der Größe einen hohen Anteil des Energieverbrauchs darstelle. Und da sind natürlich Produktionsfahrweise genau gesteuerter Einsatz der Lüftungsanlage enorm wichtig, um da entsprechend Energie zu sparen, energieeffizienter zu sein. Was wir auch überwachen, sind auch unsere Energieverbräuche am Wochenende. Also auch die haben wir gemonitort, sodass wir erkennen können, dass wir am Wochenende auch maximal möglich alle Verbraucher abschalten, um auf einen möglichst geringen Energieverbrauch am Wochenende zu kommen. Ja, dazu machen wir regelmäßig Masterwochenenden. Masterwochenende heißt, wir ermitteln den minimalen Energieverbrauch in einem Gebäude am Wochenende, lege diesen Wert als Ziel fest und der wird dann wöchentlich gemonitort und an die entsprechenden Bereiche versendet, um nachzuprüfen, haben wir das Ziel erreicht, beziehungsweise warum haben wir es nicht erreicht und welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um das Ziel zu erreichen.
Und diese Lüftungsanlagen werden dann auch schon über euer Gebäudeleitsystem entsprechend überwacht und dort sind vermutlich auch schon Alarme zu Grenzwerten etc. hinterlegt, denke ich, oder?
Ja, wir haben auch Schwellwerte hinterlegt, um vorausschauend zu erkennen, wenn eine Anlage in einem bestimmten Grenzbereich läuft und dann eben rechtzeitig eingreifen zu können. Oder ganz einfaches Beispiel, ein Filterwechsel an einer Lüftungsanlage, der wird eben überwacht über den Differenzdruck in der Lüftungsanlage und abhängig vom Differenzdruck werden dann rechtzeitig die Filter gewechselt.
Ja, ihr seid ja wirklich schon sehr auch innovativ und strukturiert unterwegs. Du hattest vorhin auch gesagt, das sind 70.000 Datenpunkte im Gebäudeleitsystem, die ja auch schon verfügbar sind, um eben auch die Energieanalysen zu fahren. Du hattest von einem Energiebedarfssystem gesprochen, was zum Beispiel auch am Wochenende überwacht. Hier sind wir ja klassischerweise noch auf der Betriebsleitebene zur Steuerung und Überwachung der Anlagen wirklich an eurem Standort. Da reden wir noch nicht unbedingt über IoT. Das ist dann ja quasi der nächste Schritt, wo gewerkeübergreifend oder auch standortübergreifend jetzt vernetzt wird und dort Mehrwerte gehoben werden. Da würde ich jetzt auch gern mal drauf kommen. Sebastian, vielleicht noch mal kurz in deine Richtung gefragt. Jetzt sprechen wir über verschiedenste Daten. Was sind denn so aus deiner Sicht klassische Daten aus diesen verschiedenen Anlagen, die jetzt zum Beispiel auch in Richtung vielleicht Cloud gehen? Und welche Technologiewerte muss ich jetzt überhaupt haben, um überhaupt so eine digitale Lösung auf die Beine zu stellen? Und kann ich da alle Daten verarbeiten? Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir aus jeder Anlage eigentlich alle Daten sozusagen verarbeiten können, auch aus allen Gewerken. Also wir sind da nicht gewerkespezifisch, sondern können über einzelne Gewerke hinaus. Wenn wir jetzt einfach mal das an einem konkreten Beispiel machen, an einer speziellen Lüftungsanlage zum Beispiel, die jetzt einen Produktionsbereich vielleicht versorgt, sind das halt alle Sensoren, Aktoren, die analoge digitale Werte haben. Das ist ein Feuchtesensor, das ist ein Feuchte-Sollwert, Stellsignale von Ventilen, von Ventilatoren, von Klappen, um das ganze Zusammenspiel der einzelnen Aggregate mitzubekommen in der Gesamtanlage, brauchen wir von jedem Aggregat sozusagen die Daten. Das sind dann auch noch Drucksollwerte, Drucksensoren, aber auch das ganze Thema Luftqualität, Volumenströme, wenn wir jetzt auch an das Thema Reinraum denken, diese ganzen Daten können wir sozusagen mitnehmen und verarbeiten und dann sozusagen in die Cloud-Plattform integrieren.
Jetzt sagtest du gerade auch in der Cloud-Plattform verarbeiten. Welche Insights bzw. Intelligenz muss ich denn jetzt in diese einzelnen Systeme bzw. in die Cloud einbringen, um diese verschiedensten Potenziale, die wir hier gerade auch diskutieren, überhaupt zu heben? Also welche Intelligenz steckt da drin?
Genau, also wenn wir die Datenpunkte zum Beispiel auf die Cloud-Plattform aufgeschaltet haben, gehen wir nicht hin und überprüfen einen einzigen Störungsfall auf Basis dieser Daten und versuchen genau diesen einen Störungsfall zu identifizieren, sondern wir machen halt mit Hilfe dieser gesamten Daten, ich nehme jetzt einfach mal einen Wert, bei einer Lüftungsanlage sind es etwa 50 verschiedene Datensätze, Datenserien, überprüfen wir genau die Themen, die der Marc schon angesprochen hat und kontinuierlich zum Beispiel die Anlagenperformance, die Energieeffizienz und für uns ist sozusagen die Energieeffizienz eine kontinuierliche Störung. Wir überprüfen kontinuierlich, ob die Anlage nicht hätte besser laufen können oder ob die Anlagenperformance wirklich zu 100% so ist, wie sie die Produktion dahinter erwartet. Plus noch das Thema Predictive Maintenance sind sozusagen die drei Aspekte, die wir mit diesen Daten immer überprüfen. Und wir haben in die Cloud-Plattform das entsprechende Know-how über mehrere Jahre halt integriert mit Regeln, sodass wir, wenn wir eine Lüftungsanlage jetzt in dem Fall aufgeschaltet haben, von Tag 1 mit einer Vielzahl an Regeln, mehrere hundert Regeln, entsprechend die drei Kriterien kontinuierlich überwachen können. Und das sind zum Beispiel fängt bei einer einfachen Sollwertverletzung an, dass Produktionsbedingungen einfach nicht gehalten werden und dann halt auch überprüft wird, in welchen, unter welchen Bedingungen werden sie eingehalten und welchen werden sie nicht eingehalten. Was hat das Zusammenspiel zum Beispiel bei der Zulufttemperatur, bei der Temperatur, die in den Raum eingebracht wird, was hat das zum Beispiel im Zusammenspiel mit dem Erhitzer, mit dem Kühler zu tun, mit der Außentemperatur, wann findet diese Sollwertverletzung statt? Oder auch zum Beispiel eine kontinuierliche Verschlechterung von einer Anlage, weil sich ein Wärmerückgewinnungsrad einfach langsam zusetzt durch den Dreck, vielleicht auch aus dem Produktionsbereich, setzt sich das langsam zu, der Wirkungsgrad wird immer schlechter. Ab wann ist es wirklich sinnvoll, da vielleicht eine Reinigung vorzunehmen und diese Verschlechterung zu tracken? Und letztes Beispiel ist das Thema Schwingverhalten. Vielleicht haben wir die Produktionsbedingungen kontinuierlich eingehalten. Also wir haben die Sollwerte, die laufen alle sehr gut durch, sind alle theoretisch gut. Wir bekommen keine Beschwerden aus dem Produkt vom Produktionsmanagement, aber sehen einfach einen erhöhten Energiebedarf oder dass Anlagen schneller kaputt gehen. Das kann zum Beispiel auf ein Schwingverhalten zurückführen, weil wir kontinuierlich das Ventil auffahren, wieder zu, auf, zu und sozusagen immer ein bisschen übersteuern, dann wieder ein bisschen untersteuern und einfach die Anlage vielleicht zu schnell oder zu langsam ist in manchen Teilen. Das kriegen wir nicht mit, wenn wir nur ein, zwei Datenpunkte aufschalten. Dann nehmen wir einfach die gesamten Daten und können dann mit dem optimierten Zwilling dieser Anlage, können das in Vergleich setzen und kontinuierlich diese für uns Störungen im Bereich Energieeffizienz, Wartung und Nutzerverhalten, also Produktionsbedingungen überprüfen.
Ja, vielen Dank für die Beispiele. Ich glaube, hier hat man auch ganz gut verstanden, welchen Vorteil das Zusammenspiel bzw. der Vergleich der Daten auch eben gewerkeübergreifend in der Cloud dann auch mit sich bringt. Jetzt natürlich auch nochmal die Frage an dich, Rainer. Was versprichst du dir denn vom Thema IoT jetzt für euren Standort bzw. was sind hier aus deiner Sicht auch die Vorteile? Auch vielleicht in Richtung Zukunft geblickt oder heute auch schon?
Von IoT verspreche ich mich nicht nur, sondern haben wir auch im Einsatz, dass wir einfacher auf Daten aus unterschiedlichen Systemen zugreifen können. Beispielsweise für uns auch ein wichtiges Kriterium sind Fahrzeugstückzahlen, weil eben bei uns Kenngröße Energieverbrauch pro produziertem Fahrzeug ist. Und da macht natürlich jetzt hier die Darstellung oder die Berechnung dann im System von so einer Kennzahl macht natürlich ein gutes Netzwerk oder ein guter Zugriff auf mehrere Daten im Internet of Things oder überhaupt in der ganzen Datenwelt natürlich die Auswertung und die Berechnung von Prognose wesentlich einfacher.
Sind ja wahrscheinlich auch viele Gewerke, die da irgendwie zusammenkommen. Du hattest ja am Anfang auch gesagt, wie viele verschiedene Gebäude ihr ja auch vor Ort habt. Das ist ja wahrscheinlich dann auch übergreifend ein spannendes Thema, die miteinander zu vernetzen und vielleicht auch dort Synergien und Mehrwerte zu heben, oder?
Ja. Also für uns ganz wichtig, möglichst auch auf Leitsysteme in der Produktion zugreifen zu können, weil dort auch viele Daten hinterlegt sind. Beispielsweise nutzen wir auch schon die Möglichkeit, die Produktionsleittechnik mit der Gebäudeleittechnik zu verbinden, zu vernetzen, um auch darüber abhängig von einem Schichtpausenkalender in der Produktion unsere Anlagen zu fahren oder auch abhängig von Einschaltzeitpunkten von Anlagen dann entsprechend die gebäudetechnischen Anlagen zu steuern.
Letzte Frage. Wie siehst du denn, ich sag mal, die Zukunft eurer Gebäude, wenn du jetzt mal, ich sag mal, fünf Jahre, vielleicht auch 10 Jahre sogar in die Zukunft blicken, wie siehst du die Zukunft eurer Gebäude und was glaubst du, was für Technologien werden hier vermehrt Einzug erhalten?
Ich glaube, dass in der Zukunft raumluftqualitätsgesteuerte Fahrweise noch deutliche Rolle spielen wird, also abhängig von der Qualität der Luft, beispielsweise über CO2-Sensoren, unsere lufttechnische Anlagen in den Gebäuden steuern werden.
Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass hier IoT, wie auch schon angesprochen, durch diese übergreifende Intelligenz und auch der einfache Zugriff über Systemgrenzen hinweg den Mehrwert auch wirklich hervorhebt. Spannender Aspekt auch, dass die Qualität der Raumluft hier eine aktive Steuerungsrolle übernehmen kann oder wird vielleicht auch in der Zukunft. Marc, jetzt nochmal eine Frage an dich. Wir hatten jetzt über verschiedenste Systeme auch gesprochen. Kannst du mal darstellen, was jetzt hier der Unterschied zwischen dem, was man heute über das Gebäudeleitsystem schon macht, ist im Vergleich jetzt zu IoT, die Intelligenz, die man hier reinbringt und so weiter. Was ist hier der Unterschied und wie funktioniert das?
Das Spannende dahinter ist ja, ganz oft werden Anlagen irgendwie aufgeschaltet auf, ich sag mal, eine Gebäudeleittechnik, ein Alarmmanagementsystem. Was ich dort meistens überwache, sind aber ja, ich sag mal, klassische Schwellwerte, Störungen und Alarme. Also sprich, ich würde zum Beispiel sagen, wenn die Temperatur den Wert überschreitet, dann bitte gib mir eine Meldung, mach mir eine Störung daraus, weil das ist in meinem Prozess oder in so wie ich die Anlage betreiben will, ist das nicht optimal. Da muss ich reagieren. Genau das Gleiche, das kann ich mit jedem Wert machen. Ich kann natürlich Störungen, deswegen klassische Schwellwertüberschreitungen oder ich sag mal auch bei digitalen Werten, ne, eine 0, eine 1, letztlich die führt zu einem Alarm, zu einem, ja, zu einem Ereignis. Und darauf reagiere ich. Aber wir schauen eine Stufe tiefer. Jetzt würde man ja in der Datenanalytik hergehen und sagen, okay, gibt es gewisse Muster, die ich in Regeln gießen kann? Kann ich also die Anlage betrachten, sehr allgemeingültig, also so, dass sie nicht nur bei einem Kunden und stimmt, sondern bei vielen Kunden passt, gibt es dort Muster und Regeln, die ich permanent überwachen kann. Und genau den Part, den haben wir gewählt. Klassisch würde man ja hergehen, ich sag mal, wenn man so ein Predictive Maintenance-Thema vor der Tür hätte oder ein Use Case hätte, dann würde man sagen, okay, ich muss die Sensoren, jene Sensoren, ich brauche noch den Wert und dazu muss ich noch immer ein Ereignis der Störung oder des Ausfalls mitschreiben. Und wenn ich genug Daten habe, dann kann ich mit gewissen Analytiken rausfinden, was ist das Muster. Und dieses Muster würde ich dann wieder überprüfen und mir dort einen Sollwert schnappen und sagen, wenn der Sollwert erreicht ist, weiß ich, oder vielleicht eine Regel, ne, wir sprechen hier von Fault Detection and Diagnostic ansetzen, dann würde ich halt eben genau diese Regelparameter überprüfen. Das haben wir gemacht. Wir sind dort halt so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht ein einzelnes Gerät, sondern die gesamte Anlagenfunktionalität der vielen komplexen Einzelgeräte, die bringen wir in Regeln, inzwischen, wie gesagt, einige hundert Regeln und das wächst permanent, diese Regelbausteine. Ja, und damit überprüfen wir eigentlich die gesamte Anlage.
Okay, perfekt. Genau, und dann würde ich jetzt nochmal, weil wir eben das Thema schon mal angesprochen hatten, Marc, du bist jetzt drauf eingegangen, ist es jetzt interessant, Know-how einzubringen über Regeln, über Schwellwerte, über Muster? Wenn ich jetzt mal bei diesem Lüftungsbeispiel einfach bleibe, nur so als Beispiel, was muss ich denn als Kunde mitbringen für diese, ich sag mal so, für diese Regeln? Wie bringe ich dieses Know-how da rein? Oder sagt ihr, du hattest jetzt von, das wächst permanent gesprochen, eine Datenbank wahrscheinlich auch an Regeln. Wie funktioniert das? Was muss ich da als Kunde mitbringen?
Naja, letztlich, eigentlich bringen wir ja das Expertenwissen mit. Also das heißt, wir haben über eine Vielzahl an Kunden, wissen wir, was gilt denn als allgemeingültig? Ich sag mal ein Beispiel, ganz, ganz simple Regel. Wenn die Lüftungsanlage seit 24 Stunden auf 100% läuft, dann stimmt etwas nicht. Jetzt kann ich diese Regel auch noch abhängig machen von anderen Parametern, von Temperaturverläufen, von vielleicht Produktionsbedingungen. Normalerweise würde man sagen, ja klar, wenn die Lüftungsanlage einen Schwellwert von 100% erreicht, dann gibt mir einen Alarm. Aber das stimmt ja nicht, weil die Lüftungsanlage soll, nein, sie muss sogar auf 100% laufen können, aber sie muss auch wieder runterschalten. Erst wenn ein zeitlicher Faktor dazu kommt von, ich sag mal, 24 Stunden in dem Fall, dann stimmt etwas nicht. Und dann gilt es natürlich zu reagieren. Und das kann ja natürlich auch mal passieren aus gewissen Bedingungen. Aber das, genau das versucht man immer weiter einzugrenzen. Und diese Regel, die gilt ja, die ist ja allgemeingültig. Die gilt ja nicht nur beim Kunden A, sondern auch beim Kunden B und C. Und so wachsen Stück für Stück auch Regeln. Und dann kommen die Kunden immer wieder auf uns zu und sagen, ich habe aber etwas Eigenes, was ich testen möchte. Entweder sie prüfen das selbst, ja, da gibt es die Möglichkeit über so ein, ja, wir sagen dazu, visuelle Datenanalyse, selbst rauszufinden, okay, trifft da was zu, sind dort irgendwelche, ja, Unregelmäßigkeiten oder vielleicht sogar Regelmäßigkeiten, also die ich nicht haben möchte, darüber kann man das erstellen. Oder man sagt, ich möchte eine eigene Regel haben. Ich habe hier eine besondere Bedingung, die möchte ich jetzt gerne überprüfen. Und dann können wir diese Regel natürlich aufbauen, einbringen, kundenspezifisch. Aber ganz oft kommen natürlich auch Dinge dabei rum, wo wir sagen, naja, das gilt ja auch nicht nur bei dem einen Kunden, sondern das gilt grundsätzlich. Und dann wird diese Regel grundsätzlich zur Verfügung gestellt, ist im allgemeinen Regelset verfügbar und kann eigentlich bei jedem Kunden auch sofort angewendet werden. Das ist eigentlich das Spannende dabei, ne? Und deswegen wächst dieses Set an Regeln permanent und wird immer, immer größer. Natürlich muss man sich auf die Anlagen schauen, nicht jede Regel wird immer zutreffen, aber zumindest haben wir halt ein ganz, ganz großes Regelset. Und jeder Kunde, jeder Use Case beim Kunden führt dazu, dass wir das System eigentlich weiter verbessern.
Ja, vollkommen. Das sind ja im Endeffekt wie so eine Art Maßnahmenkatalog, wo ich sage, ey, ich will ja irgendwo Betriebskosten sparen, ich will meine Anlagenverfügbarkeit skalieren und auch die Energieeffizienz. Das heißt, ich habe eine Art Maßnahmenkatalog, wo ich sage, hey, das sind die Punkte, das hat die Datenanalyse ergeben. In Zusammenarbeit mit dem Kunden natürlich wahrscheinlich. Ne?
Genau. Ja. Und ganz spannend natürlich auch ganz oft, dass der Kunde auf uns zukommt und sagt, ich habe hier ein Thema, ich kann es nicht feststellen, an was es liegt. Und dann lässt es sich ja ohne weiteres auch eine Regel aufsetzen, das überprüfen und am Ende auch feststellen, naja, ganz klar, es kommt raus, das Thema oder das ist die Ursache davon. Also beispielsweise hatten wir auch schon Wärmerückgewinnungsanlagen, wo jemand nur einen Indikator hatte, sagte, ich habe das Gefühl, die funktioniert nicht so richtig, aber ich finde auch kein Problem. Und wir haben letztlich mit Regeln dann rausgefunden, tatsächlich, die läuft nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Und bei der tiefgreifenden Analyse hat man einfach festgestellt, naja, sie ist gar nicht richtig ausgelegt. Und dann steht nachher in diesem Maßnahmenkatalog drin, lieber Kunde, für ein zusätzliches Invest kriegst du Energieeinsparungsmaßnahmen oder eben letztlich auch die richtige Regelfunktionen.
Ja, spannend. Jetzt hatten wir vorhin schon zu diesen einzelnen Gewerken gesprochen, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Es geht ja jetzt auch so weit, dass man irgendwo in andere, ich sag mal so Stakeholder geht, die vielleicht dort auch irgendwie so eine Art Servicefunktion übernehmen zu diesem Gebäude. Gibt es da auch Ansätze, die du siehst, ich sag mal, damit in mit Externen zu arbeiten und dort eben diese Daten auch übergreifend bereitzustellen? Denkt ihr auch in diese Richtung?
Dadurch, dass wir natürlich eine Cloud-Plattform haben, bietet es zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich auf der Import-Schnittstelle, dass wir da verschiedenste Gewerke importieren können. Entweder weil wir dezentral zweimal das gleiche Gewerk haben, aber eine Dezentralisierung oder mehrere Standorte oder verschiedene Gewerke bis hin zu anderen Datenschnittstellen, vielleicht vom Deutschen Wetterdienst, SAP-Systeme etc. pp. Und des Weiteren, dadurch, dass es eine Cloud-Plattform ist, natürlich die Möglichkeit, dass wir die Daten wieder anderen zur Verfügung stellen können. Das bedeutet, es haben schon Firmen diese Daten wieder aus der Cloud-Plattform rausgezogen über die API-Schnittstelle und zum Beispiel in Handy-Apps zur Verfügung gestellt den Benutzern oder auch auf anderen Webseiten diese Daten in einer aufbereiteten Form, in einer qualitativ höheren Form, weil dies alles an einer Stelle geprüft wurde, alles zusammengefügt wurde, eine Datenplausibilität vorgenommen worden ist, dann die Daten wieder rausgezogen und anderen zur Verfügung gestellt. Und entweder für entsprechende Reportings wieder in andere Projekte, vielleicht auch wieder in ein SAP-System zum Beispiel zurückspiegeln, oder halt auch in entsprechende Wartungstools, die entsprechenden Alarme, Störmeldungen, die vielleicht jetzt also für uns Störmeldungen sind, weil die Optimierung jetzt wäre ein Optimierungspotenzial da, das als Störmeldung wieder in ein entsprechendes Tool zur Verfügung zu stellen. Das bietet natürlich die Cloud-Plattform in Perfektion durch die zwei API-Schnittstellen, einmal für den Import, einmal für den Export.
Ja, das ist ja dann auch im Endeffekt der essentielle Vorteil, wirklich standortübergreifend das dann auch irgendwo zu gewährleisten und die offenen Schnittstellen dort zu haben. Jetzt ganz am Anfang haben wir über die unterschiedlichen Gebäudeaufgaben gesprochen, um jetzt mal so ein bisschen den Kreis zu schließen und in Richtung Ende zu kommen. Marc, in deine Richtung, ihr seid ja jetzt mit unterschiedlichen Kunden aktiv. Wann kommt denn dieses System generell zum Einsatz? Vielleicht auch bei einem anderen Use Case? Wo seid ihr da unterwegs genau?
Bereich ist ja ein Beispiel, wo wir das angewendet haben, wo also so ein Monitoring-System zur Anwendung kommt. Und das gibt's aber natürlich in vielfältigen Umfällen. Also alles, was mit Security zu tun hat im Gebäude, da ist es ja wichtig, oder dass man rechtzeitig reagiert, schnell reagiert, geordnet reagiert, wenn ein gewisses Ereignis eingetreten ist. Und damit meinen wir nicht den tatsächlichen, ich sag mal, Security Case im Sinne von, da will jemand rein, der da nicht rein darf, ja, sondern tatsächlich die Technik, die hat eine Störung oder ein Problem. Und dann muss ja geordnet schnell reagiert werden. Ich sage immer so schön, immer dann, wenn es ein kritisches Ereignis gibt, in dem man 24/7 rund um die Uhr geordnet reagieren muss, dann lässt sich dieses System dort anwenden. Und so kann man sagen, da gilt es immer, die Anwendungen sich anzuschauen. Was ist letztlich das Problem? Und da wende ich das an, wobei wir natürlich schon eine Vielzahl an Anwendungsfällen hatten, die man auch dann ohne weiteres aufzeigen kann.
Ja, vielen Dank bis hierhin auch schon mal. Ich fand diesen Anwendungsfall, den wir auch heute im Detail besprochen haben, danke auch nochmal an dich, Rainer, war wirklich auch spannend, mal in der Praxis zu sehen, was hier eigentlich die Herausforderungen sind. Und dann eben der nächste Schritt, jetzt in Richtung Digitalisierung zu gehen, hat man wirklich sehr schön verstanden. Ja, die Kontakte zu euch sind ja entsprechend in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich einfach die Session für heute schließen. Ich danke euch vielmals für euren Input und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch noch eine schöne Woche.
Danke auch von mir und auch eine schöne Restwoche und war interessante Unterhaltung. Danke.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.